Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Melanie Longerich. Heute geht's um die Ampel in Rheinland-Pfalz, die zum Vorbild für die Bundesampel werden könnte, wenn da nicht noch beim Untersuchungsausschuss für die Flutkatastrophe im Ahrtal ein paar Fragen offen wären. Es geht um die dramatische Lage in Kinder- und Jugendpsychiatrien in Bayern und um den Kampf gegen Hate Speech im Netz. Herzlich willkommen. Mehr Wohnungen, mehr Klimaschutz, mehr Polizei. Darauf haben sich die Berliner SPD, Grünen und Linken in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt. Den haben sie Anfang der Woche vorgestellt und der soll die Grundlage sein für die künftige Berliner Landesregierung. In den kommenden Tagen müssen die jeweiligen Parteigremien zwar noch zustimmen, doch wenn alles klappt, könnte Franziska Giffey von der SPD am 21. Dezember die neue regierende Bürgermeisterin sein. Aber ob das alles wirklich auf einem soliden Fundament steht, fragen sich derzeit viele in der Hauptstadt. Das Chaos bei der Abgeordnetenhauswahl und der Bundestagswahl vom 26. September ist noch in bester Erinnerung. Viele fechten die Ergebnisse vor dem Berliner Landesverfassungsgerichtshof nun an. Wie Politiker und Gerichte das Durcheinander aufarbeiten wollen, hat sich Sebastian Engelbrecht angeschaut.
Das Chaos war groß am 26. September in mindestens 207 Berliner Wahllokalen. Stimmzettel fehlten, falsche Stimmzettel wurden ausgegeben, stundenlang mussten Wähler warten, Briefwähler erhielten keine Unterlagen. Deshalb berief der Berliner Innensenator Andreas Geisel Ende November eine Expertenkommission Wahlen in Berlin. Sie besteht aus Juraprofessoren und anderen Beamten und soll das Desaster analysieren. Die erste Sitzung soll am 10. Dezember stattfinden. Zugleich bearbeitet der Landesverfassungsgerichtshof Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses. Einer, der erreichen will, dass diese Wahl komplett wiederholt wird, ist Marcel Lute von den Freien Wählern. Die Kommission beim Innensenator nimmt Lute nicht ernst.
Bevor ein Verfassungsgerichtshof sein Urteil fällt, unabhängig theoretisch, teilt eine Expertenkommission dann eben halt öffentlichkeitswirksam mit, es sei doch alles gar nicht so schlimm gewesen. Und das soll die Richter nicht beeinflussen? Ich bitte Sie.
Lute hält die Kommission beim Innensenator für den Versuch der alten und neuen Berliner Regierung, das Wahlergebnis zu retten. Lute selbst verlor durch die Wahl sein Mandat für die Freien Wähler im Abgeordnetenhaus.
Wir hatten die Situation, dass viele Menschen nicht wählen konnten, die wählen wollten. Wir hatten ebenfalls die mittlerweile belegte Situation, dass Menschen gewählt haben, die nicht hätten wählen dürfen. Und wir haben vor allem auch die Situation gehabt, was ich besonders gravierend fand, dass sie an verschiedenen Wahllokalen auch noch bis nach 18 Uhr, teilweise bis 19 Uhr, bis 20 Uhr, sogar bis 20.56 Uhr ihre Stimmen abgegeben haben.
Kurioserweise erhob auch die amtierende Landeswahlleiterin selbst Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl, wie auch Innensenator Geisel. Die Verantwortlichen schelten damit sich selbst. Die jetzige Landeswahlleiterin Ulrike Rockmann trat im Oktober an die Stelle von Petra Michaelis, die nach den chaotischen Geschehnissen vom 26. September ihres Amtes enthoben wurde. Rockmann erklärt, warum sie Einspruch erhebt.
Das war einmal in Charlottenburg in zwei Wahllokalen, wo falsche bzw. Stimmzettel nicht ausgegeben worden sind bezüglich der Erststimme. Und es war einmal Marzahn-Hellersdorf als zweites, wo in vier Wahllokalen auch über einen gewissen Zeitraum Erststimmzettel nicht ausgegeben worden sind. Und das kann, weil die Ergebnisse dort knapp waren, mandatsrelevant sein. Und insofern war es die Pflicht dann auch, hier Einspruch einzulegen.
16 Jahre lang war Rockmann stellvertretende Landeswahlleiterin. Sie war als Wahlbeobachterin für internationale Organisationen in Belarus, Ghana, Simbabwe und vielen anderen Ländern. Nun erhebt sie vor Gericht Einspruch gegen ihr eigenes Wahlergebnis.
Naja, es ist natürlich immer zu hoffen, dass eine derartige Maßnahme nicht erforderlich sein wird, wenn alles ordnungsgemäß gelaufen ist. Aber wir haben eben bei der Analyse der Ergebnisse selber festgestellt, dass hier Fehler passiert sind, die mandatsrelevant sein können.
Da am 26. September in Berlin auch der Bundestag gewählt wurde, gingen beim Wahlprüfungsausschuss des Bundestags ebenfalls Einsprüche ein. Mehr als 1.900 zählt die Bundestagspressestelle bis zum Ablauf der Frist am 26. November. Ein Großteil beziehe sich auf den Verlauf der Wahlen in Berlin. Den Landesverfassungsgerichtshof erreichten bis zum Fristende am 29. November mehr als 30 Einsprüche. Die Hälfte kam von Privatpersonen, die andere von kleinen Parteien wie der Partei oder der Tierschutzpartei, sowie von einzelnen Kandidaten der Parteien, darunter auch Politiker der AfD und der FDP. Die neuen Richter des Berliner Verfassungsgerichts werden über alle Wahlprüfungsanträge gemeinsam entscheiden, erklärt Gerichtssprecherin Caroline Bülow.
Wir arbeiten hier an der Sache mit Hochdruck, so viel kann man auf jeden Fall sagen, aber die Verfahren sind auch sehr unterschiedlich. Also das sind diese Verfahren, die hier eingegangen sind, die sind überhaupt nicht identisch. Die betreffen teilweise ganz unterschiedliche Wahlkreise, teilweise beziehen sie sich auf das Abgeordnetenhaus, auf die Bezirksverordnetenversammlungen und auch auf den Volksentscheid. Also das sind sehr unterschiedliche Verfahren.
Das Verfahren wird sich wahrscheinlich lange hinziehen, möglicherweise Jahre. Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit, sagt Bülow. Zunächst wird der Verfassungsgerichtshof alle Beteiligten über die Einsprüche informieren, vom Innensenator bis zu den betroffenen Wahlkandidaten.
Die bekommen eine Abschrift übersandt der jeweiligen Einspruchsschrift und haben dann auch die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Und dieses Verfahren, das wird jetzt am Anfang erstmal eingeleitet und dann wird abgewartet, was da für Stellungnahmen kommen.
Besonders genau wollte der Kandidat der Freien Wähler, Marcel Lute, seinen Einspruch unterfüttern. Er beantragte bei den 12 Berliner Bezirksämtern Einsicht in die 3600 Niederschriften aus den Wahllokalen.
Die Niederschriften aus Wahllokalen, genau wie auch die Protokolle mit sämtlichen Anlagen aus den Wahlausschüssen, sind natürlich öffentlich. Das hat das Bundesverfassungsgericht vor Jahrzehnten entschieden. Das folgt unmittelbar aus dem Demokratieprinzip. Das ist vollkommen klar. Das heißt, es gibt keinen Grund, dass 12 Bezirkswahlämter mir diese Akteneinsicht einfach verweigert haben.
Lute klagte vor dem Berliner Verwaltungsgericht, wandte sich ans Oberverwaltungsgericht und scheiterte. Die eigentlich öffentlichen Akten bleiben unzugänglich.
Meines Erachtens will man schlicht verhindern, dass der Umfang des absoluten Versagens, Organisationsversagens bei diesen Wahlen wirklich bekannt wird.
Marcel Lute hofft, dass wenigstens die Richter des Landesverfassungsgerichtshofs die Akten einsehen dürfen und sich die Mühe machen, 3600 Wahlprotokolle zu lesen. Prognosen über den Ausgang des Verfahrens wagt heute niemand, auch nicht Gerichtssprecherin Bülow.
Das Wahlprüfungsverfahren kann natürlich damit enden, dass der Verfassungsgerichtshof die Wahlen teilweise für ungültig erklärt. Und die Konsequenz daraus ist, dass dann neu gewählt werden muss. Das kann sich nur auf einzelne Wahlkreise beziehen. Das kommt eben ganz darauf an.
Denkbar ist alles, bis hin zu Neuwahlen des Abgeordnetenhauses. Dann wäre der neue Senat unter der designierten regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey nur eine vorläufige Erscheinung.
Sebastian Engelbrecht über das Berliner Wahldesaster am 26. September, bei dem alles noch möglich ist. Wir bleiben dran. Wenn voraussichtlich am kommenden Mittwoch Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler vereidigt wird, geht in Berlin die Ampel an. Dabei können SPD, Grüne und FDP künftig von den langjährigen geräuschlosen Ampelerfahrungen in Rheinland-Pfalz profitieren. Und eigentlich tun sie das auch schon längst, zum Beispiel in den Koalitionsverhandlungen. Denn neben der SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer prägte diese auch Volker Wissing als Generalsekretär der FDP mit. Der war bis vergangenen Mai im Rheinland-Pfalz Wirtschafts- und Verkehrsminister und soll auch im neuen Kabinett von Olaf Scholz das Verkehrsministerium übernehmen und Anna Spiegel aus Rheinland-Pfalz das Familienministerium. Die CDU in Mainz aber hat schon laut verkündet, dass sie das zumindest im Fall der grünen Politikerin überhaupt keine gute Idee findet. Denn in Sachen Ahrtal-Überschwemmung ist von ihr noch eine entscheidende Antwort offen. Und die könnte Folgen haben für die Berliner. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann mit der ganzen Geschichte.
Ich finde, eine gewaltige Portion Rheinland-Pfalz auch in der nächsten Bundesregierung ist nicht von Nachteil.
Der grüne Bundesvorstand hat die rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel als Bundesministerin für Familie, Frauen und Jugend nominiert. In Rheinland-Pfalz hat sie einen Ressort ähnlichen Zuschnitts in der ersten Ampelregierung von 2016 bis 2021 verantwortet. Ihr Herzensthema, sagt die 40-Jährige, die man der Partei Linken zurechnet.
Einmal Feministin, immer Feministin.
Doch nicht nur inhaltlich glaubt Anne Spiegel, die Berliner Ampel bereichern zu können. Eine pfälzische Achse in Grün-Gelb soll zur Stabilität beitragen. Denn am Kabinettstisch des designierten Kanzlers Olaf Scholz von der SPD soll ein Liberaler aus Landau als Verkehrsminister neben der grünen Familienministerin aus Speyer sitzen.
Volker Wissing und ich, wir kennen uns gut. Wir haben 5 Jahre lang auch in einer Regierung Minister und Ministerin zusammengearbeitet. Das schafft Vertrauen und das schafft auch Nähe. Und das ist wichtig, auch im alltäglichen Regierungshandeln.
Doch gerade dafür, dass die Grünen das klimapolitisch mitentscheidende Verkehrsressort dem Straßenbau-Fan, Tempolimit-Gegner und Autofahreranwalt Volker Wissing überlassen, werden sie gescholten. Von Umweltorganisationen und eigenen Anhängern. Ampel ist schwieriger als Rot-Grün, gibt Anne Spiegel zu.
Mehr Abstimmungsbedarf und mehr Koordinierungsbedarf.
Sollten die Berliner Ampelkoalitionäre die Kommunikation auf Augenhöhe und das Gönnen können im aufgeheizten Hauptstadtklima vergessen, dann nach Mainz schauen. Dort macht man vor, so FDP-Fraktionschef Philipp Fernis.
Dass jeder Einzelne am Ende nicht der Versuchung nachgibt, die individuelle Reichweite dadurch zu steigern, dass man sich auf Kosten oder in Richtung gerade des Koalitionspartners zu profilieren versucht, weil das natürlich etwas ist, das weckt sofort große Aufmerksamkeit und leistet gleichzeitig in der Regel keinen Beitrag zur Lösung irgendeines Problems, das man nun mal in einer Koalition gemeinsam lösen muss.
Also Sie wollen langweilig für Journalisten sein und sind stolz, dass Sie das schaffen.
Es tut mir leid.
Schwindelt FDP-Mann Fernis. Wenig überraschend geht dem rheinland-pfälzischen CDU-Oppositionsführer die Euphorie über das stabilisierende pfälzische Element in der Berliner Ampel ab. Anne Spiegels Wechsel aus dem Umweltressort von Rheinland-Pfalz ins Bundesfamilienministerium nennt Christian Baldauf Flucht vor der Verantwortung und meint die Mitverantwortung dafür, dass die Menschen im Ahrtal unzureichend vor der verheerenden Flutkatastrophe Mitte Juli gewarnt wurden.
Die Grüne, die gleich nach Amtsantritt vor den Untersuchungsausschuss muss,
titelt die Zeitung Die Welt. Tatsächlich soll Umweltministerin Anne Spiegel als Zeugin vor den Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe geladen werden. Dessen Arbeit nimmt Ende des Jahres mit der ersten öffentlichen Sitzung im Ahrtal Fahrt auf. Spiegel dürfte zum Zeitpunkt der Befragung schon Bundesfamilienministerin sein und aus Berlin zur Zeugenaussage anreisen müssen. Die Leitfrage umreißt Gordon Schnieder, Ausschussobmann der CDU im Mainzer Landtag, so.
War diese Jahrtausendflut einfach Schicksal? Oder tragen auch in schicksalhaften Geschehnissen menschliche Fehler dazu bei, dass Bürgerinnen und Bürger an Leib und Leben Schaden nehmen?
AfD-Fraktionschef Michael Frisch will herausfinden,
wer wusste was, wann und hat dennoch nichts unternommen.
Das Landesamt für Umwelt, dem Ministerium von Anne Spiegel unterstellt, wusste etwas und warnte in automatisierten Mails den Landkreis Ahrweiler vor Extremhochwasser. Doch weder Ressortchefin Anne Spiegel noch Innenminister Roger Lewenz von der SPD handelten, ebenso wenig Landrat Pföhler von der CDU. Gegen den Landrat und den Katastrophenschutzbevollmächtigten des Kreises ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung. Denn allein die Kommune sei rein formal gesehen zuständig zuständig gewesen. Doch Flutbetroffene wie Karl Moses aus Ahrweiler fordern Bekenntnisse.
Wer ansonsten noch in dieser Nacht ein extrem schlechtes Bild abgegeben hat oder bestenfalls Dienst nach Vorschrift gemacht hat und seiner zumindest moralischen Verantwortung nicht gerecht geworden sind.
Mit dem Untersuchungsausschuss gerät die rheinland-pfälzische Ampel unter Attacke. Mit Ministerin Anne Spiegel dann auch ein gesetztes Mitglied in Olaf Scholz' neuem Kabinett. Beunruhigt der Untersuchungsausschuss das bislang harmonische Mainzer Ampelbündnis? FDP-Fraktionschef Philipp Fernis schüttelt den Kopf.
Es ist eine Naturkatastrophe in einem nie dagewesenen Ausmaß, über 100 Menschenleben gekostet hat. Das schafft Unruhe und eine besondere Verantwortungssituation, die ist wesentlich bedeutungsvoller jetzt mal für alle, die ich da in Verantwortung erlebe, als die Frage, ob und welche Fragen dieser Untersuchungsausschuss stellt. Der hat eine wichtige Rolle, auch den Menschen, die betroffen sind, Antworten zu geben. Aber meine Wahrnehmung ist, dass die Aufmerksamkeit der Landesregierung darauf liegt, was jetzt ihre Aufgabe ist, nämlich die Folgen abzumildern, so gut, so schnell und so effizient es geht.
Fest entschlossen sind die Akteure der Mainzer Ampel, sich vom Untersuchungsausschuss nicht auseinanderdividieren zu lassen. Bislang war das Erfolgsgeheimnis von Rot-Grün-Gelb in Rheinland-Pfalz, dass kein Minister in das Ressort des anderen reinredete. Eine strategische Aufgabenverteilung, geschickt moderiert von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Wie man damit aus Konfrontation Kooperation schmiedet, dürfte die SPD-Politikerin ihrem Parteifreund Olaf Scholz verraten haben. Fraglich allerdings, ob der zuweilen Scholzomat genannte genug Einfühlungsvermögen aufbringt, um das Mainzer Erfolgsrezept zu kopieren.
Aber richtig kopieren ist ja auch längst Kunst. Unsere Korrespondentin Anke Petermann über die Ampel-Herausforderungen in Mainz und Berlin. Depressive Störungen, Ängste. Laut einer bundesweiten Studie geht es mittlerweile fast einem Drittel der Kinder und Jugendlichen in der Corona-Pandemie psychisch schlecht. Viele brauchen Akuthilfe. Doch die meisten Kinder- und Jugendpsychiatrien sind derzeit völlig ausgelastet, haben keine Plätze mehr für eben solche Notfälle. Laut Koalitionsvertrag wollen SPD, Grüne und FDP das Problem angehen und die psychiatrischen Notfall- und Krisenversorgung flächendeckend ausbauen. Aber das wird dauern und bis dahin verschärft sich die Lage weiter. Besonders in Bayern. Katrin Bohlmann hat für uns in einer Klinik in München nachgefragt, wie Familien und Ärzte mit dieser Situation umgehen.
15 Notfälle innerhalb von 24 Stunden. 15 Mal haben Polizei, Notärzte und Familien selbstmordgefährdete oder in Lebensgefahr befindende Kinder in das Heckscher Klinikum für Kinder- und Jugendpsychiatrie in München gebracht. Solche Tage erleben Klinikchef Franz-Josef Freistleder und sein Team seit Wochen häufig.
Aktuell, das kann man unumwunden sagen, ist die Lage schon schwierig. Eine derartige Krisensituation, die sich über einen so langen Zeitraum erstreckt, sowas habe ich und haben meine Kollegen sicherlich noch nie erlebt.
Die Kinder und Jugendlichen werden meist mit Depressionen, Angst und Essstörungen eingeliefert. Die Heckscher Klinik muss die Patientinnen und Patienten aufnehmen, denn sie hat den sogenannten Pflichtversorgungsauftrag für ganz Oberbayern. Aber Alle 78 Betten sind längst schon belegt, so der langjährige Kinder- und Jugendpsychiater Freisleder.
Dann kommen wir um Überbelegungen nicht herum. Wir versuchen dann natürlich nach unseren Möglichkeiten im Hause Verschiebungen durchzuführen. Wir müssen dann auch überlegen, ob das ein oder andere Kind etwas eher als ursprünglich geplant entlassen oder von einer geschützten Station auf eine offene verlegt wird. Es kann dann durchaus auch mal vorkommen, dass Kinder für ein paar Tage auch auf einer Matratze liegen müssen, auf einer Matratze in einem Zimmer dazugelegt.
Auch Katja, der Name ist zum Schutz geändert, musste für einige Zeit auf einer Matratze auf dem Klinikboden schlafen. Die 11-Jährige ist magersüchtig. Monatelang hat die Familie auf einen Platz gewartet, Bayern und deutschlandweit. Als Katja so dünn ist, dass der Kinderarzt Alarm schlägt und eine mangelnde Versorgung des gesamten Körpers befürchtet, kommt sie als Notfall in die Münchner Klinik. Ihre Mutter, Maike H., so möchte sie genannt werden, ist dankbar.
Man hat auch dieses Verständnis. Ich meine, man sieht die Leute, man sieht die Pfleger, man sieht die Ärzte, die Krankenschwestern und man sieht, wie die am Rödeln sind. Und man denkt sich, ja, ich kann verstehen, dass ihr nicht noch einen brauchen könnt. Und auf der anderen Seite denkt man natürlich auch, ich kann aber auch nicht noch einen Tag länger warten, weil die kann ja tatsächlich jeden Augenblick tot umfallen. Das war ja nicht nur so dahingesagt, sondern der Arzt hat mir das gesagt, wenn der Puls im Ruhezustand unter einen gewissen Wert fällt, dann kann das Herz wirklich stehen bleiben. Und dann geht man natürlich nicht mehr heim mit dem Kind.
Seit gut 4 Wochen wird die 11-Jährige nun aufgepäppelt in der Heckscher Klinik. Ganz langsam geht es Katja besser. Nie hätte ihre Mutter gedacht, dass ihre Tochter einmal magersüchtig wird. Vor knapp einem Jahr hat Katja angefangen, viel Sport zu machen und weniger zu essen. Im Rückblick wird der Mutter klar, durch Corona, Homeschooling und die soziale Isolation entwickelte sich bei ihrem Kind eine eigene Dynamik. Und die Familie fühlte sich hilflos. Maike H. ist wütend auf das deutsche Gesundheitssystem.
Also wenn man zuschauen muss, wie das eigene Kind verhungert und man hat alles getan, man weiß, man kann eigentlich nichts mehr tun, weil man ist in der familiären Situation einfach zu emotional dran an dem Kind. Man kann nicht Therapeut und Eltern gleichzeitig sein. Und ich kann nichts tun, außer dem Kind beim Verhungern zuschauen. Und dann ist es einfach so unglaublich frustrierend, dass man denkt, es muss doch in einem Land wie Deutschland, wo wir uns sagen, wie tolle Standards wir haben, muss doch mal da jetzt wirklich jemand rangehen.
Die zukünftige Ampelkoalition will sich der Sache annehmen. Im Koalitionsvertrag steht dazu ein 9-Punkte-Plan. Der sieht unter anderem Folgendes vor: Wartezeiten reduzieren auf eine psychotherapeutische Behandlung, insbesondere für Kinder und Jugendliche, und die stationäre Versorgung ausbauen, auch personell. Konkrete Zahlen dazu liefert die neue Regierung nicht. In Bayern hätten die akuten Notfälle zugenommen, bestätigt Marcel Romanos, Klinikchef in Würzburg und Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ärzte und Pflegekräfte seien nicht nur mit der Versorgung von Covid-19-Patienten, sondern auch in diesen Kliniken stark belastet. Bayern habe grundsätzlich zu wenig Betten für psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche, kritisiert er.
Es ist auch keine kurzfristige Lösung, dass jetzt neue Betten gebaut werden, sondern was eine Lösung sein kann kurzfristig, ist, dass wir die ambulanten Strukturen ausbauen, aber auch die Institutsambulanzen, die an den Kliniken angeschlossen sind, die oft sehr spezialisierte Therapie anbieten, um diese hohe Inanspruchnahme abzufangen und auch zu verhindern, dass Kinder, die schon psychisch krank sind, nicht noch kränker werden und dann stationär behandlungsbedürftig.
Auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Ludwig-Maximilians-Universität München ist voll ausgelastet. Auch hier liegen Matratzen auf dem Boden. Die 4. Corona-Welle habe die Lage noch verschlimmert, berichtet Klinikchef Gerd Schulte-Körne. Zumal auch Personal fehle. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien krank oder müssten kranke Angehörige betreuen. Und parallel nehmen die Lebenskrisen der Kinder und Jugendlichen zu.
Wenn Sie mit den Jugendlichen sprechen, sagen die, dass sie auch tatsächlich hinsichtlich ihrer Zukunftserwartung wenig Hoffnung haben. Wir sind immer wieder diejenigen, die nicht gehört wurden, die nicht im Fokus des Interesses standen. Im Gegenteil, wir mussten eigentlich viel ausbaden. In gewisser Weise muss man sagen, stimmt es ja auch. Ja? Und wenn man denn keine Ressourcen hat, also manche haben natürlich besondere Ressourcen, gestützt durch die Familien, aber viele haben das auch nicht. Und denen geht es wirklich schlecht.
Zwar wurden gerade Gespräche mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium über den Mangel an Betten und Personal in den Kinder- und Jugendpsychiatrien geführt, aber die Klinikchefs wissen auch, dass sich dieser Mangel nicht so schnell beheben lässt. Auf jeden Fall nicht, solange Corona wütet. An eine Lösung des Problems glaubt der ärztliche Direktor der Heckscher Klinik in München, Franz Josef Freisleder.
Nur wenn die Pandemie überwunden wird, wenn wieder etwas Ruhe, wenn etwas Alltag auch in die Familien, in die Schulen, in die Alltagsabläufe kommt, nur dann werden auch die Kinder wieder Struktur finden. Das sind in Summe die krankmachenden Faktoren. Wenn wir da nicht vorankommen, dann schwant mir Übles für die weitere psychische Entwicklung von den Kindern und Jugendlichen, mit denen wir zusammenleben.
Die 11-jährige Katja wird noch ein paar Wochen in der Klinik bleiben müssen, bis sich ihr Zustand stabilisiert hat und sie dann in eine Spezialklinik für Magersüchtige verlegt werden kann. Ihre Mutter wünscht sich unterdessen mehr Verständnis für psychisch kranke Kinder und ihre Familien.
Man fühlt sich als Familie mit einem psychisch kranken Kind viel schuldiger als Familie mit körperlich kranken Kindern. Also wenn man auch als Mutter zu Besuch da in diese Klinik geht, man kann förmlich die Blicke sehen, so, oh, ihr hattet es aber nicht im Griff. Es hat auch so einen Stempel, diese ganzen psychischen Erkrankungen, so von, oh, da habt ihr versagt.
Gut, wenn man in solchen Situationen schnelle Unterstützung findet. Katrin Bullmann über lange Wartelisten in Bayerns Kinder- und Jugendpsychiatrien. Bevor die Corona-Pandemie die politische Berichterstattung dominierte, gab es noch ein großes Thema, bei dem es um Leben und Tod ging. Noch Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU hatte sich bei der Organspende für die sogenannte Widerspruchslösung stark gemacht. Am Ende entschied der Bundestag aber, das doch dabei zu belassen, dass Organe ausdrücklich zur Spende freigegeben werden müssen. Allerdings einigten sich die Abgeordneten auf einen Gesetzentwurf zur sogenannten Stärkung der Entscheidungsbereitschaft. Und der soll im kommenden März in Kraft treten. Er besagt, dass man künftig ganz niederschwellig seine Bereitschaft, Organe zu spenden, im Bürgeramt regeln kann. Außerdem sollen Hausärzte ihre PatientInnen alle 2 Jahre zum Thema beraten und in einem Online-Register könnte diese Erklärung einfach dokumentiert und jederzeit geändert werden und somit dann eben Leben retten. Anja Nils.
Erst vor wenigen Wochen hat Marita Donauer einen Brief bekommen von der Deutschen Stiftung Organtransplantation, 15 Jahre nach dem Tod ihres Bruders.
Bis auf Herz und Lunge leben alle Organe noch, also die beiden Nieren, die Bauchspeicheldrüse, die Leber. Von den Augenhornhäuten weiß ich nichts, aber da kriegt man auch keine Information. Da nehme ich aber auch an, dass das alles noch funktionstüchtig ist und ja, das ist ein Riesentrost und eine ganz große Freude.
Nach einem Gehirnaneurysma des damals 46-Jährigen hatte Marita Donauer gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und seiner Ex-Frau entschieden, die Organe des Bruders zur Transplantation freizugeben. Einen Organspendeausweis hatte er nicht, aber alle drei kannten ihn gut und waren sich sicher, in seinem Sinne zu handeln.
Wir hatten ein Gespräch mit dem Oberarzt der Station, auf der mein Bruder lag, und der hat dann halt angefangen und alle Organe einzeln aufgezählt, linke Niere, rechte Niere. Und dann habe ich schon gleich gesagt, stopp, stopp, das mag ich gar nicht hören. Nehmen Sie einfach alles, was noch gut funktioniert und was einem anderen Menschen jetzt ein gutes Weiterleben ermöglicht.
Keine Selbstverständlichkeit, sagt Kati Jordan. Die Oberärztin ist Transplantationsbeauftragte im Vivantes Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Berlin. Und damit die Schnittstelle zwischen der Klinik als einer von 1500 deutschen Entnahmekliniken für Transplantationen und der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Sie führt Gespräche mit Angehörigen von potenziellen Spendern. Dafür wurde sie speziell ausgebildet.
Da liegt ein Körper an Maschinen,
der aussieht, als würde er gleich die Augen aufschlagen. Der ist rosig unter Umständen, am Monitor schlägt das Herz. Und man kann natürlich denken, das kann alles gar nicht sein, was Sie mir hier sagen. Man muss den Angehörigen begreiflich machen, dieser Mensch ist trotzdem tot. Und wir sind uns sicher. Es gibt keinen Zweifel.
Meist müssen die Angehörigen entscheiden. Laut Umfragen sind 85% der Deutschen bereit, nach dem Tod Organe zu spenden. Aber nur 40% haben diese Bereitschaft in einem Organspendeausweis dokumentiert. Mehr als 9000 Patienten stehen in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Jeder Zehnte stirbt, bevor er eins erhält. Immerhin ist die Zahl der Spenden während der Corona-Pandemie annähernd stabil geblieben, in Ungarn oder den Niederlanden wegen Überlastung der Krankenhäuser deutlich gesunken. Kathi Jordan kämpft für jedes einzelne Organ, das Leben retten kann, trotz schwieriger Corona-Bedingungen.
Also die Spenderin, an die ich mich erinnere in diesem Jahr, und die Angehörige war die Mama dieser Patientin, der wir natürlich ermöglicht haben, und das war dieser Angehörigen auch extrem wichtig, jeden Tag ihre Tochter sehen zu können während des Prozesses. Mit der habe ich viele Gespräche geführt, viele am Telefon tatsächlich auch, aber natürlich auch viele im Gegenüber, mit Abstand, soweit es eben ging, mit Maske. Wenn die Tränen fallen in die FFP-Maske und es bricht einem das Herz, dass diese Frau nicht einfach die Tränen fließen lassen kann und man sie nicht in den Arm nehmen kann. Das war schon noch mal herausfordernder, gar keine Frage, und schwieriger.
Corona-Regeln und Arbeitsbelastung führten dazu, dass viele geeignete Spender nicht erkannt, nicht getestet und nicht gemeldet werden, meint die Nierentransplantierte Bettina Lange. Sie hat nach Jahren der Dialyse und des Wartens auf der Transplantationsliste eine Nierenspende von ihrem Ehemann bekommen.
Seitdem geht es mir gut. Man braucht es 1 bis 2 Jahre, ehe man wirklich wieder auf einem gesunden Stand ist. Mein Mann hat aber leider dieses Fatigue-Syndrom, was auch etliche Spender haben. Das ist dieses Erschöpfungssyndrom, dass er also auch morgens beispielsweise überhaupt nicht in Tritt kommt.
Obwohl ihr Mann beteuert, dass er den Schritt jederzeit wieder machen würde, sei die bei Nieren mögliche Lebensspende nicht der Ausweg für Nierenkranke, meint Bettina Lange. 2000 Nieren werden jährlich in Deutschland transplantiert, davon etwa 500 nach einer Lebendorganspende.
Die Lebensspende ist natürlich diese Geschichte, dass man im Endeffekt 2 Patienten hat. Denn auch die Lebensspende hinterlässt ja bei dem Spender irgendwann Bluthochdruck. Kann passieren, dass er auch irgendwann an die Dialyse muss. Und also es ist jetzt nicht so ganz ohne, ne?
Besser sei es, das Verfahren in Deutschland zu ändern, meint die Transplantationsbeauftragte Kathi Jordan. Sie favorisiert statt der in Deutschland geltenden Einwilligungslösung die sogenannte Widerspruchslösung. Danach wäre jeder ein möglicher Organspender, außer er hat zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen. Für die Organspende gelten in Deutschland besonders strenge Regeln. Hier darf ein Organ erst nach dem Hirntod entnommen werden, in Spanien bereits nach dem Herztod. Das hat neben der Widerspruchslösung dort zu mehr Organspenden geführt. Im vergangenen Jahr stammte rund 1/3 der Organe in Spanien von herztoten Spendern. Ein neuer Änderungsvorstoß für die Organspende ist in Deutschland allerdings nicht in Sicht. Im Koalitionsvertrag taucht das Thema nicht auf.
Anja Nils berichtete. Sie fluten das Internet und die sozialen Medien mit Hass und Hetze und sie versuchen Menschen, damit einzuschüchtern und mundtot zu machen. Doch mittlerweile sind Bund und Länder wachsam und versuchen dagegen zu halten. Am Mittwoch, beim 7. Aktionstag der Polizeibehörden gegen Hasspostings, beschlagnahmte die Polizei bundesweit Handys, Laptops und schaltete Social-Media-Kanäle ab. Der Schwerpunkt der Aktion lag in Bayern. Bei der dortigen Justiz sorgt außerdem seit 1,5 Jahren der Hate-Speech-Beauftragte Klaus-Dieter Hartleb dafür, dass Beleidigungen und Bedrohungen von Amtsträgern auf möglichst kurzem Dienstweg zur Anzeige kommen. Über den Kampf in einem wenig regulierten Raum und die Situation der Betroffenen berichtet Tobias Krone.
Abends vorm Schlafengehen noch mal kurz auf Facebook oder Instagram reinschauen, ein bisschen was posten, ein paar Likes verteilen. Das ist für viele von uns die normalste Sache der Welt. Für Tessa Ganserer ist das anders.
Die Nachrichten kommen ja über alle Kanäle und sie kommen ohne Vorwarnung. Ob ich an einem Samstagvormittag beim Bezirksgewerkschaftstag bin, ob ich am Sonntagnachmittag mit meinen Kindern irgendwo am Spielplatz bin oder abends im Bett. Zu jeder Zeit über alle Kanäle können die reinkommen.
Tessa Ganserer wurde als Junge aufgezogen. Seit 3 Jahren ist sie die erste transidente Landtagsabgeordnete und seit September die erste transidente Bundestagsabgeordnete. Und die Nachrichten, die sie bekommt, sind oft voller Hass.
So einfach, ja, unreflektiert und sorglos kann ich soziale Medien einfach nicht mehr nutzen.
Es sind oft Beleidigungen gegen ihr Aussehen, gegen ihren Lebensstil, gegen ihre Geschlechtsangleichung.
Deswegen muss ich mir, bevor ich meinen Twitter-Account öffne und da einfach in die Timeline schaue, was passiert ist, einfach mit der Einstellung rangehen. Jetzt schauen wir mal, ob heute wieder jemand dabei ist, der um eine Strafanzeige bettelt. Und dann kann er die gerne haben.
Tessa Ganserer hat einen gewissen Erfolg vor Gericht erzielt. 24.000 Euro kostete einen Hassblogger diesen Sommer eine sehr diffamierende Aussage über Ganserers Aussehen. Dass dieser Sachverhalt eine Nachricht wert war, zeigt eines. Es ist noch nicht selbstverständlich, dass Hass im Netz strafrechtlich verfolgt wird. Und zudem verdeckte die Schlagzeile auch die Tatsache, dass Ganserer noch Dutzende andere Verfahren gegen Hater führt. Vor allem queere Menschen, Frauen, Menschen, die als migrantisch gelesen werden, gesellschaftlich engagierte Menschen. Sie sahen sich lange relativ hoffnungslos unregulierten Shitstorms ausgesetzt. Doch inzwischen hat die Politik das erkannt. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich von der CSU.
Hass und Hetze vergiften das Klima in unserem Land, sind auch das Fundament für Gewalttaten. Und deswegen ist es eine wichtige Aufgabe, dass der Rechtsstaat hier auch entschlossen handelt.
Laut einer Studie der Amadeo-Antonio-Stiftung vom März dieses Jahres tut Bayern am meisten gegen Hass im Netz. Von Hass und Beleidigung betroffene PolitikerInnen im Netz können seit vergangenem Jahr ein simples Online-Formular ausfüllen, können den Screenshot per Drag and Drop mit der Maus hineinziehen, um Anzeige zu erstatten. Und sie haben einen zentralen Ansprechpartner, Oberstaatsanwalt Klaus-Dieter Hartleb, ein Überzeugungstäter.
Ich stecke da schon Herzblut rein, das muss man schon sagen.
Klaus-Dieter Hartleb, rotblonde Haare, dunkelgraues Sakko, sitzt an seinem Schreibtisch. Die Strafprozessordnung in Griffweite ist ordentlich durchgefleddert. Mit ihm als spezialisierten Fachmann für Hassrede im Netz will die bayerische Justiz vor allem eines klar machen. Beleidigungen und Hass im Netz sind ganz normale Straftaten. Genauso wie wenn sie jemand lauthals durch einen Bus oder einen Supermarkt rufen würde. Doch vielen TäterInnen sei das gar nicht bewusst.
Oft haben sie das Bewusstsein, dass sie auf der richtigen Seite stünden. Also insbesondere im rechten oder rechtsextremen Bereich ihre Meinung von der Meinungsfreiheit gedeckt sei. Das ist aber dann sehr oft nicht der Fall.
Egal, ob anonym oder nicht. Wenn das Posting aus Deutschland stammt oder in Deutschland verbreitet wird, ist es ein Fall für die deutsche Justiz.
Wenn ich gegen Flüchtlinge hetze, etwa sage, dieses Pack gehört sofort zurück, dann bin ich einfach im Bereich der Volksverhetzung. Auch im Corona-Bereich, Hasspostings im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, habe ich das in letzter Zeit sehr oft angetroffen, dass vermeintlich wirklich normale Leute, sage ich jetzt mal, über die Stränge schlagen und dann wirklich sich in übelsten Beleidigungen zum Nachteil von Politikerinnen und Politikern ergehen. Solche Täter verfolgen verfolgen wir natürlich dann auch mit Nachdruck und die kriegen dann eine saftige Geldstrafe.
Zu über 1600 Anzeigen brachte es Klaus-Dieter Hartleb und seine 22 KollegInnen aus Ermittlungsdezernaten in den bayerischen Regionen vergangenes Jahr. Davon waren die meisten noch nicht abgeschlossen. In 100 Fällen gab es bis Jahresende Verurteilungen. Gerade bei Verdacht auf Volksverhetzung schauen die Ermittelnden dann auch mal bei Hetzern zu Hause vorbei.
Also ich sehe es oft bei den Durchsuchungen, die ich zum Teil selber durchführe. Wenn die Polizei morgens um 6 Uhr vor der Tür steht, sind die schon überrascht, dass wegen eines einzelnen Posts eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt wird. Und in der Tat erleben wir es dann auch sehr oft, dass die Täter dann auch einsichtig sind bei solchen Durchsuchungsaktionen oder oft sagen, ja, ich habe mich da so aufgeregt, das tut mir leid.
Der juristische Begriff von Hate Speech bezeichnet Hass, der in öffentlichen Foren oder auf Timelines landet, wo mehrere Menschen sie sehen können.
Ein Phänomen von Hate Speech ist, dass sich die Internetnutzer oft nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, aus Angst, Opfer von Hate Speech zu werden. Und das schränkt natürlich die Meinungsfreiheit ein. Und die Meinungsvielfalt.
Am Ende sorgen Hasspostings auch für eine Radikalisierung anfälliger Menschen in Filterblasen. Wozu das führte, zeigten die rechtsradikalen Anschläge in Hanau oder Halle. Dass die bayerische Justiz diese Entwicklung nun mit einem Hate-Speech-Beauftragten stoppen will, begrüßt Ali Danabasch.
Dass es so einen gibt, der Staatsanwalt ist, der auch seine Netzwerke hat und der sich auch für Menschen, die Opfer von Hate Speech sind, auch engagiert und juristisch. Nicht nur so laber, laber, sondern so richtig knallhart.
Der studierte Philosoph und Integrationsbeauftragte des Landkreises München kennt rassistisch diffamierende Anrufe und Briefe gegen seine Familie aus der Türkei schon aus der Kindheit.
Damals, die Telefonanrufe waren auch anonym, die Briefe waren auch anonym. Die anonymisieren sich. Im Internet geht's leichter.
Als vor einigen Jahren eine rechte Webseite gegen ihn persönlich hetzte, bekam er Polizeischutz. Heute hat Ali Danabasch immer wieder mit islamfeindlichen Antworten auf Facebook zu tun und mindestens eine handfeste Androhung von Gewalt als persönliche Nachricht, die dem Reporter als Screenshot vorliegt. Doch der Polizei meldete Danabasch diesen Vorfall nicht.
Meine Motive, die sind sehr emotional, warum ich nicht zur Polizei gehe. Da kommen auch Traumata hoch bei mir. Deswegen bin ich auch darauf angewiesen und wünsche es mir, dass die Leute, das habe ich auch schon immer wieder erlebt, dass da scharenweise im Facebook Unterstützer, auch von Leuten, von denen ich das gar nicht gedacht habe, mich moralisch unterstützt haben. Ich bin auf diese Leute angewiesen.
Ali Danabasch setzt für sich persönlich auf Solidarität im Netz. So richtig will er noch nicht glauben, dass die Justiz es schafft, den Hatern im Netz das Handwerk zu legen. In der Tat hat auch Klaus-Dieter Hartleb keinen ganz leichten Job. Ein Fünftel der Anzeigen scheiterte daran, dass die Polizei die Täter nicht ermitteln konnte. Zwar gäbe es eine standardisierte Anfrage für Behörden bei den sozialen Medien, den Klarnamen der Hasspostenden rauszurücken, doch diesem Auskunftsersuchen kämen die Unternehmen oft nicht nach.
Die Auskunftsbereitschaft der sozialen Plattformen muss sich verbessern. Es ist einfach zu fordern, dass die sozialen Plattformen ohne Wenn und Aber unsere Auskunftsersuchen beantworten.
Ein bisschen leichter könnte es mit dem neuen Netzwerkdurchsetzungsgesetz werden, das beschlossen, aber noch nicht in Kraft getreten ist, weil Google und Facebook dagegen klagen. Künftig sollen die Betreiber sozialer Netzwerke Hater selbst anzeigen. Hartleb glaubt nicht daran, dass das alleine hilft. Besser wäre es gewesen, sagt er, hätte man die Netzwerkbetreiber gezwungen, bei jeder Anfrage die Klarnamen rauszurücken, um so konsequent alle Menschen, die Hass säen, auch zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen.
Tobias Krone berichtete über das Vorgehen der bayerischen Justiz beim Thema Hasskriminalität. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Alle Beiträge und die Sendung selbst können Sie nachhören. Im Internet unter deutschlandfunk.de oder über unsere kostenlose Audiothek-App. Die Redaktion hatte Barbara Roth, das Mikrofon Melanie Longerich und Ihnen noch einen schönen Radioabend.